Und dann ist es natürlich schwer, wenn ich mich mal in die Haut des einzelnen Investors versetze, da Widerstand zu leisten und zu sagen, naja, ich habe einen langfristigen Plan, denn das ist das, was wir natürlich vorantreiben, dass du einen langfristigen Plan hast. Und Christian hat gerade Verschuldung angesprochen. Auch daraus leitet man natürlich ab, kann man ableiten. Anleihen spielen dann auch im Portfolio eine Rolle. Ja?
Vielleicht eine Ergänzung dazu, weil du fragtest, inwieweit jetzt News die Art und Weise des Investierens ändern. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Risiko für Anlegerinnen und Anleger, zu versuchen, in dieser Hektik der News-Ticker die eigene Vermögensstrategie permanent anzupassen. So, das ist etwas, was ich schon gesagt habe, als Trump ins Amt kam. Ja, wir haben 4 Jahre Disruption vor uns, wie das der Ökonom Markus Brunnermeier formuliert hat.
Im Sommer ist die Fußball-WM und wenn Jamal Musiala und Florian Wirtz ein ähnlich gutes Duo abgeben wie diese zwei Herren hier an meiner Seite auf den Börsentagen, dann haben wir ganz große Chancen. Zu Gast Thomas Meyer zu Drewe und Christian W. Röhl. Ich fange direkt mal an, wie kam dieses Duo zustande, wie habt ihr euch gefunden und wie kommt es, dass ihr die Börsentage zu zweit macht?
Das machen wir wie im aktuellen Sportstudio. Ich gucke dich an, Gips und dich weiter.
Ja, wir kennen uns ja erstens sehr lange. Thomas ist ja sozusagen der Mr. ETF in Deutschland. Er war schon in charge, als 2000 die ersten ETFs emittiert wurden. Er hat bei mehreren ETF-Gesellschaften das Momentum reingebracht und damit ja auch die Szene sehr entscheidend geprägt. Für uns als Scalable Capital sind ETFs sehr, sehr wichtige Bausteine. Über 50% unserer Kundinnen und Kunden haben mindestens einen ETF im Portfolio, häufig mehrere, nicht nur für die Einmalanlage, sondern auch als Sparplan. Das ist der Nukleus für den Vermögensaufbau noch vor einzelnen Aktien. Amundi ist Premium-Partner bei Scalable Capital bei uns auf der Plattform. Insofern, also Anknüpfungspunkte gab es da genug. Und dann haben wir, ich glaube, schon vor 1,5 Jahren irgendwann festgestellt, wir könnten doch eigentlich das auch nutzen, gemeinsam auf die Bühne zu gehen und machen das jetzt seit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, wenn dieses Jahr auch wieder bei der Invest in Stuttgart zusammen sein, immer mit einem Vortragsthema und einem Titel, unter dem man sehr viel subsumieren kann, von KI über Geopolitik bis zu Rohstoffen und Edelmetallen, weil wir müssen ja immer diesen Vortragstitel ein bisschen vorher an die Veranstalter übermitteln und in diesen Zeiten tut sich ja sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell. Wir hätten ja auch nicht gedacht, dass wir heute in einer Kriegssituation sind im Nahen Osten, die sich zunächst auch mal nicht so schnell zu klären scheint.
Thomas, vielleicht an dich anschließend daran, seid ihr zwei euch immer einig oder habt ihr manchmal auch Probleme, ein gemeinsames Thema zu finden? Wie sind da die Synergien bei euch?
Also, wie Christian gerade gesagt hat, wir sind uns schon einig über das Thema, weil es eben auch, und das hattest du gut beschrieben, natürlich die Tagesaktualität manchmal alles überholt. Im Grunde genommen, ich hatte neulich eine Situation, da musste ich sogar während des Vortrags drauf gucken, weil sich etwas veränderte. Der Einsatz, du hast es heute in dem Vortrag angesprochen, von Bodentruppen. Das Verminen der Seewege, der Straße von Hormuz, das ist natürlich ein großes Thema. Aber unser Thema ist natürlich auch, und da sind wir uns sehr einig, dass der langfristige Vermögensaufbau, gerade auch für jüngere Damen und Herren, ein ganz entscheidender Punkt ist. Man unterschätzt allerdings, wie viele auch 50-Jährige es gibt, wo dann die Kinder aus dem Haus sind, wo das Haus vielleicht abbezahlt ist, die dann eigentlich erst anfangen können, sicherlich auf einem höheren Niveau, finanzielle Freiheit fürs Alter zu schaffen. Und insofern in der Sache, was jetzt, und das war deine Frage, was die Überschriften anbetrifft, sind wir uns einig. Aber das sieht immer alles so leicht aus. Wir bereiten das natürlich vor, gerade auch noch heute Morgen, tauschen uns über die verschiedenen Meinungen aus und haben, wenn es auch berechtigt ist, dann auch unterschiedliche Meinungen.
Wobei also eins natürlich auch wichtig ist, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir zusätzlich zu dieser ganzen KI-Disruption halt diese geopolitische Eskalation haben. Man muss da wirklich den Noise, also den Lärm, das Rauschen auch herausnehmen, Sehr häufig ist die Aktualität bei uns ein grundsätzlicher Aufhänger für den Vortrag, ein Intro, aber die Kernthemen, die ja auch dann die Treiber des Umfelds für Vermögensaufbau sind, die bleiben ja dieselben. Und da sind wir ja seit anderthalb Jahren bei denselben drei Themen. Erstens das epische Ringen zwischen den USA und China um die Vormachtstellung in der Welt, was sich eben nicht nur bei KI, sondern auch bei Rohstoffen wie zum Beispiel Energie sehr deutlich zeigt. Dann der Aufbruch aller anderen, namentlich Europas. Sie müssen neue Partner finden und eben nicht nur militärisch, sondern auch technologisch eigenständig werden. Und das dritte große Thema ist einfach, dass Staaten sehr viel Geld ausgeben, aber schon jetzt sehr verschuldet sind. Das spricht natürlich ganz klar für Sachwerte. Und da sollten wir uns immer in Erinnerung rufen, nicht nur Gold ist ein Sachwert, sondern auch Aktien sind ein Sachwert, nur eben ein unternehmerischer Sachwert, aber auch den kann man eben nicht einfach so inflationieren wie Papiergeld.
Neues Ausschalten finde ich ein guter Hinweis an der Stelle. Gibt es irgendwelche News, die grundlegend was verändern würden an eurer Überzeugung, wie ihr langfristig investiert?
Also langfristig nein. Aus meiner Sicht ganz entscheidend war heute unser zentrales Thema ist Diversifikation. Das wird immer unterschätzt, weil natürlich gerade das Thema Diversifikation auch Nerven erfordert. Warum erfordert das Nerven? Weil du dann plötzlich wieder Meldungen hast, wie gestern, dass verschiedene Rüstungswerte, Verteidigungswerte stark profitieren von dem geopolitischen Umfeld, was Christian gerade angesprochen hat. Und dann ist es natürlich schwer, wenn ich mich mal in die Haut des einzelnen Investors versetze, da Widerstand zu leisten und zu sagen, naja, ich habe einen langfristigen Plan, denn das ist das, was wir natürlich vorantreiben, dass du einen langfristigen Plan hast. Und Christian hat gerade Verschuldung angesprochen. Auch daraus leitet man natürlich ab, kann man ableiten. Anleihen spielen dann auch im Portfolio eine Rolle. Ja? Und das ist für viele dann auch schwer verständlich, immer wenn es dann nach oben geht, ja, da bin ich ja gar nicht richtig dabei. Und wenn es runtergeht, liegen die Nerven blank. Also ist unser Ziel natürlich auch darauf hinzuweisen, langfristig Diversifikation ist aus meiner persönlichen Erfahrung auch als Fondsmanager mehr als 10 Jahre tatsächlich ist Diversifikation das Einzige, was dich wirklich schützt. Ein großes Thema ist ja Hedging. Wir haben das vorhin in unserem Vortrag, ja, du hast es angesprochen, dann haben viele überlegt, ich hedge jetzt den US-Dollar ja, oder den Euro gegen den US-Dollar, um dann festzustellen, dass entgegen aller Erwartungen, und zwar Markterwartungen, die ja vor dem Iran-Krieg so aussahen, kein Mensch will mehr den US-Dollar haben. Es wurden ja schon andere Reservewährungen gespielt. Und dann kam genau der Iran dazwischen. Und jetzt sehen wir ja, dass der Dollar sich doch deutlich erholt hat. Und meine persönliche Überzeugung, das war schon immer meine Überzeugung, ohne den US-Dollar geht es. Und es geht ja sogar so weit, dass vor kurzem auch aus China durchaus die Meldung kam, man sieht den US-Dollar nach wie vor als die erste Reservewährung. Man hat nicht den Renminbi ausgeschlossen, aber man sieht den US-Dollar als erste Reservewährung. Und da sind wir natürlich beim entscheidenden Punkt. Langfristig bin ich der Überzeugung, du hast es vorhin sehr gut beschrieben, es ist schwer gegen die USA in die USA nicht zu investieren. Auf Englisch heißt das ja, und du hast es ja zum Besten gegeben, Warren Buffett, der große Star-Investor, hat das ja geprägt. You should never bet against the US. Ja? Und das ist eine Erfahrung, die wir auch sehen. Ohne USA geht es nicht. Momentan kommen ja auch die Tech-Werte entsprechend zurück, weil KI dann doch als plötzlicher Safe Haven gesehen wird. Und das sind einfach verschiedene Punkte, die langfristig wichtig sind, die aber kurzfristig manchmal in Vergessenheit geraten.
Vielleicht eine Ergänzung dazu, weil du fragtest, inwieweit jetzt News die Art und Weise des Investierens ändern. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Risiko für Anlegerinnen und Anleger, zu versuchen, in dieser Hektik der News-Ticker die eigene Vermögensstrategie permanent anzupassen. So, das ist etwas, was ich schon gesagt habe, als Trump ins Amt kam. Ja, wir haben 4 Jahre Disruption vor uns, wie das der Ökonom Markus Brunnermeier formuliert hat. Und damals war schon klar, wenn wir wirklich bei allem, was aus dem Weißen Haus kommt, immer wieder gleich belegen, was bedeutet das für unsere Depotstrategie, dann werden wir nach 4 Jahren nicht reich, sondern schlichtweg irre. ich vermute sogar zusätzlich arm. Einfach, weil man gerade in diesen Zeiten jetzt sehr schnell von der Dynamik überholt wird. Das heißt, wer bislang immer langfristig angelegt hat, sollte bloß jetzt nicht in dieser Zeit plötzlich zum Trader werden und kurzfristig irgendeinen Hedge suchen. Ja, man kann sich sicherlich immer wieder bestimmte Fragen stellen, wo könnten Unternehmen sein, wenn man für Einzelaktien jetzt sprechen will, die in dieser Situation resilient sind oder die vielleicht sogar in dieser Situation Windfall Profits einfahren. Beispielsweise natürlich Energieproduzenten aus den USA oder auch eine Equinor aus Norwegen. Die haben ja jetzt keine Lieferengpässe, die haben keine erhöhten Produktionskosten, hängen aber natürlich bei den Verkaufspreisen schon an den Weltmarktniveaus und können jetzt entsprechend mehr verlangen. Das sind Windfall-Profiteure oder auch beispielsweise Düngemittelhersteller, die einen Zugang zu günstigerer Energie haben, zum Beispiel zu US Shale Gas, und die damit an den wichtigsten Rohstoffe für Stickstoffdünger herankommen. Weil auch dort werden wir eine Disruption jetzt erleben, wenn die Straße von Hormuz geschlossen ist. Und das wird bedeuten, dass die Düngemittelpreise steigen. Und das ist dann halt so ein indirektes Thema, wo man es mitspielen kann. Aber das sind dann im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie vielleicht kleine Satelliten für aktive Anleger, die aber nicht zum allerersten Mal in dieser Situation so etwas machen sollten, sondern damit sollte man schon Erfahrung haben. Denn sonst ist wirklich wichtig, dass man diese Basisdiversifikation hat. Und das, was mich bewegen könnte, grundsätzlich etwas an einer Investmentstrategie zu ändern, wäre nur irgendwie ein regulatorischer Eingriff, wenn bestimmte Marktzugänge nicht mehr möglich wären. Aber da sind wir ja noch nicht, und wir hoffen ja, dass uns das, was wir mit Blick auf Russland erlebt haben, mit Blick auf andere Aktienmärkte erspart bleibt, sprich, dass sie einfach abgeklemmt werden. Aber das ist natürlich in der globalisierten Welt auch immer ein Risiko.
Das ist ganz spannend. Ihr habt beide das Thema Hedging auch angesprochen. Da habe ich mich auch im Vorfeld drüber informiert und wollte euch das auch beide fragen. Macht das Sinn für einen langfristigen Anleger, den breite Produkte wie ein MSCI World auf den Euro zu hedgen? Oder sind es langfristig dann einfach nur zusätzliche Kosten, die diese Absicherung bringt?
Also dazu gibt es viele Untersuchungen, die auch nicht ganz eindeutig sind. Jetzt komme ich wieder auf meine Erfahrung zurück. Erfahrungsgemäß gleichen sich die Schwankungen aus. Also mal verlierst du, mal gewinnst du. Und gerade auch im Bereich Aktien und US-Dollar, du hast den MSCI World angesprochen, ist aus meiner Sicht ein Hedging nicht erforderlich, wenn du wirklich langfristig Investor bist. Auf der Rentenseite wird die Frage meist anders gestellt. Die Frage wird meist gestellt, in den USA kriege ich 4% Zinsen, hier kriege ich 2% Zinsen. Und man muss sich natürlich mal vergegenwärtigen, und du hast es gerade angesprochen, dass nicht nur Hedging Geld kostet, sondern dass es natürlich auch mit Zinsdifferenzen zu tun hat. Und da gibt es manchmal Überraschungen. Weshalb ich, und wir machen, das muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, natürlich keine Anlageberatung, weder wir noch ihr. Aber das, was wir hier ausdrücken, ist durchaus unsere persönliche Meinung. Und da muss ich sagen, wenn ich das gefragt werde, dann ist es von vornherein besser zu sagen, meine Anleihen-ETF-Komponente dient der Risikosteuerung, dass ich ein beruhigteres, ein stabileres Portfolio habe. Und dann sollte ich von vornherein auf Euro-Staatsanleihen setzen oder auf
Euro-Unternehmensanleihen.
Unternehmensanleihen und mich gar nicht erst in den Bereich begeben und schon mal gar nicht irgendwelche High Yields aus Emerging Markets in lokaler Währung kaufen. Ja. Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass langfristig, aber da bin ich gleich auf deine Meinung auch gespannt, Christian, langfristig dieses Hedging für wirklich den Langfristinvestor eher einen geringeren Wert bringt, als es ungehedged zu tun.
Ja, sehe das auch so, wenn wir über Währungshedge sprechen. Übrigens, der Euro-US-Dollar ist heute ungefähr auf demselben Niveau wie 1999, als er gestartet ist. Ja, dazwischen waren halt wilde Schwankungen, aber für einen langfristigen Anleger, eine langfristige Anlegerin, glättet sich das eben raus. Insbesondere, wenn man nicht einfach nur von Zeitpunkt zu Zeitpunkt investiert, sondern wenn eben regelmäßig ratierlich noch etwas dazukommt. Und da muss man dann halt berücksichtigen. Meistens hat wegen der Zinsdifferenz die Währungssicherung eben Geld gekostet. Ansonsten ist die Frage, Diversifikation ist ja auch irgendwie Hedge. Ja, ich habe nicht vielleicht 100% Aktien, sondern man hat eben die Anleihen, man hat eben Gold dabei, also Assets, die sich unabhängig von den Aktienmärkten entwickeln. Das ist auch gerade bei Gold ganz wichtig. Wir haben hier heute ja auch noch einen Vortrag dazu. Es ist ja nicht so, dass Gold immer dann steigt, wenn die Aktienmärkte schwächeln, sondern wir haben wirklich eben keinen Zusammenhang. Das macht es eben im Portfolio-Kontext auch so spannend, über Gold zu sprechen und Gold mit hineinzunehmen. Und natürlich kann dann auch der eine oder andere Satellit, den man um solche Kerninvestments herum gruppiert, dann einen weiteren Hedge darstellen, beispielsweise eben Energieaktien als Hedge gegen geopolitische Verwerfungen oder eben Verteidigungsaktien oder solche Spezialitäten, wie ich das eben erwähnt habe, im Düngemittelbereich. Weil auch da muss immer am Ende klar sein, es bleiben mir dann eben Aktien, ja, und es kommen unter Umständen zumindest kurzfristig Disruptionen, wenn alles an Aktien abverkauft wird, dann hilft auch das kurzfristig nicht, ja, sondern da geht es dann eher darum, dass man langfristig zum Beispiel ein geopolitisches Bild und diese Konflikte werden uns eben langfristig erhalten bleiben, dass man das absichert.
Ja, wir haben ja auch ein typisches Beispiel dafür. Das erste Mal vor kurzer Zeit beim Ausbruch des Ukraine-Konflikts, viele hatten Rohstoffe als Fonds, als ETFs im Portfolio, haben sich eigentlich immer geärgert, dass sie nicht so besonders liefen. Und dann kam entsprechend der 24.02.22 Ausbruch des Krieges in Ukraine. Man sieht es ja auch im Moment wieder, dass das ein Hedge einfach ist, wenn das andere zurückgeht. Jetzt sind die Aktien anders als bei Ausbruch des Krieges nicht so stark zurückgegangen. Aber genau wie du sagst, ich bin auch aus eigener Erfahrung wirklich felsenfest davon überzeugt, dass Diversifikation, breite globale Diversifikation der beste Hedge ist, ein natürlicher Hedge ist, der auch funktioniert. Und ich habe ja viele Krisen mitgemacht. Meine Erfahrung ist, Portfolios sind nicht so stark gefallen, wenn sie eben sehr breit aufgestellt waren, rund um den Erdball mit entsprechender Gewichtung. Dazu gehört immer ein bisschen Hausaufgaben, dass ich mir das vorher überlege und eben immer kombiniert um eine Anleihenkomponente, die einfach Ruhe ins Portfolio bringt. Und unsere Kollegen haben sich das angeschaut. In aller Regel, in den letzten 100 Jahren hat es nur 3 Jahre gegeben. Das Jahr 22 war so eins, wo entsprechend die Stabilisierung des Portfolios durch Anleihen nicht funktioniert hat, weil sowohl Aktien als auch Anleihen gefallen sind. Aber das ist in den letzten 100 Jahren insgesamt 3-mal vorgekommen.
Ja, wenn man dann nicht nur Anleihen hat, sondern vielleicht auch kurzfristig Tagesgeld oder ein Monatsgeld. Nicht nur als Notgroschen, das ist ja nochmal ein eigenes Thema, aber wenn man mit einer Cashquote arbeitet, ist das natürlich da dann auch entsprechend Thema. Wichtig ist, wenn man mit solchen Zielquoten arbeitet im Portfolio, das Rebalancing nicht vergessen, weil natürlich durch entsprechende Kursentwicklung ändern sich dann die Gewichtungen. Wenn ich anfange mit meinetwegen 60-20-20, 60% Aktien, 20% Anleihen, 20% Gold und Gold läuft dann so, wie es in den letzten 2-3 Jahren der Fall war, habe ich irgendwann 30% Gold, dann auch da mal wirklich entsprechend etwas mitnehmen. Das kann man auch automatisieren, was unsere Experten bei Scalable Wealth ja dann entsprechend machen. Wenn man sich selbst nicht zutraut, auch dann wirklich dieses Rebalancing neben dem Job, neben den sonstigen Verpflichtungen umzusetzen. Das ist eine der wichtigen Hausaufgaben, die man machen muss und ansonsten halt auch wirklich für Asset Allocation die goldene Regel einfach mal nichts machen. Weil das ist das größte Risiko, dass man sich eben dann, wenn man so ein diversifiziertes Portfolio hat, doch irgendwie dazu anstacheln lässt. Jetzt muss man aber schlauer sein als die Asset Allocation, die man sich in ruhigen Phasen zurechtgelegt hat. Und dann meint man plötzlich, um das Beispiel vom letzten Jahr zu nehmen, am 8. April doch den Aktienanteil händisch reduzieren zu müssen. Und einen Tag später hat Trump bei den Zöllen dann die Kehrtwende gemacht und man hat 10% plus verfasst. Also das ist dann sehr wichtig, dass man eben nicht in der Hektik des Augenblicks, im Takt der News-Ticker an der Strategie herumfriemelt. Die Gedanken muss man sich vorher machen, bevor solche Konflikte eskalieren. Und es ist ja nicht so, dass Börse dann so eine kontinuierliche Eskalationsspirale ist. Wir erleben diese Eskalation, aber irgendwann ist ja auch eine Gewöhnung da, weil sich Unternehmen und Investoren auch an Disruption anpassen. Das sehen wir beispielsweise beim Ukraine-Krieg. Das Schlimme ist ja, dieser Krieg wütet jetzt seit über 4 Jahren. Dort sterben nach wie vor jeden Tag Menschen. Das ist ein furchtbares Leid. Aber die Börsen haben sich längst daran gewöhnt. Der Ukraine-Krieg ist kein Faktor mehr, der Kurse großartig treibt, außer bestimmten Einzelstories, ja, weil eben diese Anpassungsfähigkeit da ist. Und wenn die Anpassungsfähigkeit wieder sich entsprechend bewährt hat, wenn es wieder ruhige Phasen sind, dann kann man auch entsprechend was umstellen. Aber bitte nicht in der Hektik des Augenblicks. Das geht meistens schief.
Ganz toll, ihr habt die Themen, die ich vorbereitet habe, im Grunde schon alle vorweggenommen und auch in der Reihenfolge. Wahnsinn. Vielleicht abschließend von euch, Gold, macht es jetzt noch Sinn, in Gold reinzugehen? Ich wollte zum Beispiel 2021 die Goldposition aufbauen, um eine gute Asset Allocation zu haben, habe es dann aber nicht geschafft. Und jetzt habe ich so dieses mulmige Gefühl, hey.
Warum hast du es nicht geschafft? Was war das Schwierige daran?
Ich habe gesagt, historische Rendite von Gold 2-3% pro Jahr, seit 100 Jahren, wenn man zurückschaut. Und fand es unattraktiv für mich, weil ich mir gedacht habe, langfristig sind Aktien besser. Letzten 5 Jahre war Gold natürlich toll.
Und wenn man über die Argumentation für oder gegen Gold kann ja nicht aus der Rendite kommen, ob man jetzt über 5 Jahre besser oder schlechter war, sondern die grundsätzliche Argumentation kann ja nur daher kommen, dass ich sage, ich habe Aktien, die haben ein bestimmtes Risikoprofil. Und da können wir darüber reden, ja, dass vielleicht sich europäische Aktien ein bisschen anders entwickeln als amerikanische. Aber letztendlich läuft der Weltaktienmarkt weitgehend in eine Richtung. Und wenn wir in Amerika -30% sehen, werden wir in Deutschland vielleicht -25% oder -40% haben, aber nicht +10%. Also insofern diese Diversifikation über einzelne Währungsräume und Länder und Sektoren in der Assetklasse Aktien, die ist wichtig, aber irgendwann ist die auch ausgespielt. Und wenn ich dann zusätzliche Vorteile haben will, muss also mehr Rendite oder weniger Risiko, das sind ja am Ende die beiden Themen, dann muss ich andere Assetklassen dazu packen. Da kann man über Anleihen sprechen, die sowieso immer eine schlechtere Rendite abgeworfen haben als Aktien langfristig. Aber wenn das der Preis ist dafür, dass ich Aktien aushalte, ist es halt fein. Und Gold hat ein ganz klares Narrativ. Und wenn man jetzt heute an dieses Narrativ glaubt, wenn wir jetzt auch nach wie vor nachweisen können, dass wir diese Portfolioeigenschaft nicht über 100 Jahre haben, sondern jetzt aktuell, dann kann ja nicht das Argument sein, dass ich in den vergangenen 100 Jahren 2-3% nur gemacht habe. Zwischen 1980 und 1999 hat der Goldpreis 2/3 seines Wert verloren. Ja, ohne jetzt noch über die Inflation zu reden. Aber trotzdem war es ab 2000 eine gute Idee, in Gold investiert zu sein. Und das ist auch kein Zufall. Weil was ist da passiert damals? 2000 die New Economy crashte. 2001, der 11. September, da war der Traum von der neuen Weltordnung, den man nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatte, erstmal ausgeträumt. Und wir haben gesagt, nicht nur erstmal, sondern wir haben gesehen, es war dauerhaft. Und damit war plötzlich zunehmend Bedarf an einer Krisenwährung wieder da. Und insofern an den ganzen Narrativen hat sich nichts geändert. Wenn man nicht auf einen Kurs in Gold investieren möchte, was ich allerbestens nachvollziehen kann, sollte man immer berücksichtigen. Es gibt eben Gold in Form von ETCs, von Amundi, von anderen Anbietern auch bei uns auf der Plattform, also von Exchange Traded Commodities, die physisch hinterlegt sind, die in manchen Fällen auch noch einen Auslieferungsanspruch bedingen und die genauso einfach handelbar sind wie ETFs. Und darüber kann man Goldbesitz dann eben auch gestückelt erwerben. Man kann einfach kaufen und verkaufen zu sehr transparenten Preisen, die so kompetitiv sind, dass natürlich die Goldhändler, die ansonsten Barren oder Münzen verkaufen, mit riesigen Spreads dagegen ziemlich schlecht aussehen. Wenn man einfach nur partizipieren will, mit der Option, irgendwann vielleicht was physisch zu haben, ist das natürlich eine sehr probate Möglichkeit. Wichtig ist, dass man die grundsätzlichen Narrative durchdrungen hat, und dass man wirklich diese Portfolioeigenschaften haben will. Und nochmal, Portfolioeigenschaft heißt nicht, dass immer 1:1 Gewinne durch Verluste aufgefedert werden von Gold und Aktien, sondern sie entwickeln sich unterschiedlich. Sie können mal beide in dieselbe Richtung laufen, wie das in den letzten 2-3 Jahren war. Aktien sind gut gelaufen, Gold ist gut gelaufen. Sie können auch mal sich entgegengesetzt entwickeln, aber insgesamt keine Korrelation, kein Gleichlauf, unabhängige Entwicklung. Und das heißt, tendenziell selbe Rendite bei geringerem Risiko als genau der Effekt, den Markowitz, der Nobelpreisträger für die moderne Portfoliotheorie, beschrieben hat.
Ja, ich denke, es gibt noch eine weitere Dimension, und das ist natürlich die Frage, ist so ein Investment angstgetrieben? Will ich also für den schlimmsten Fall vorbeugen? Ich habe das öfters gehabt, diese Frage. Da ist die Frage dann eher, oder die Antwort ist dann eher, ja, dann musst du physisches Gold kaufen, auch wenn das mehr kostet. Muss man natürlich immer dran denken, Lagerkosten sollte man möglichst nicht zu Hause aufbewahren.
Und dann auch nie allzu viel drüber reden.
Ja, vor allem nicht drüber reden, ein ganz entscheidender Punkt. Wenn ich da Antworten kriege, wie, und das kriege ich in der Vergangenheit immer wieder, ja, nicht im Keller, ja, dann ist meine Gegenantwort, haben Sie vielleicht eine Haushaltshilfe, weil die macht wahrscheinlich an der Stelle auch sauber, ja. Also das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, genau wie Christian beschrieben hat, ist, dass du sagst, ich will jetzt Gold, weil ich eine Meinung habe. Man kann jetzt, ich gehe jetzt mal so weit, auch wenn wir hier in diesem Format das Wort natürlich nicht in den Mund nehmen sollten, aber ich nehme es jetzt mal in den Mund, oder geht es nur um Spekulation? Sprich, ich will ein, was du gerade beschrieben hast, mit auch der entsprechenden Gegenrede, ich will einfach etwas abgreifen, ob es nun ein Verteidigungswert ist wie Rheinmetall oder Gold, was jetzt in den nächsten Monaten noch weiter steigt. Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Frage, denn davon hängt dann auch ab, was du gerade geschrieben hast, Christian, ob ich ein ETC kaufe, also ein Exchange-Traded Commodity, was, jetzt kann man lange darüber streiten, aber eben kein ETF ist, kein Sondervermögen ist und damit theoretisch ein Emittentenrisiko hat. Warum theoretisch? Weil die meisten ETCs mit Gold unterlegt sind. Aber da muss ich mir auch überlegen, und da bin ich mal der Meinung, ist dann auch ein ETC ungeeignet. Wenn du das wirklich als persönliche Sicherheit haben willst, dann musst du immer überlegen, wie wird das ausgeliefert? Bekommst du das überhaupt im Fall, wo es die ausliefern lassen willst? Was kostet das? Vielleicht hast du gar nicht genug investiert, dass sich das kostet. Und dann ist es natürlich, wie schon am Anfang gesagt, besser, du kaufst dir den Barren. Und da empfehle ich dann auch immer, nicht nur auf die Kosten zu achten. Die Kosten, je größer der Barren, desto preisgünstiger jetzt der Spread oder je geringer der Spread. Sondern wer wirklich so gepolt ist, der muss möglichst kleine Barren kaufen oder vielleicht auch kleine Münzen und im Fall der Fälle damit auch bezahlen zu können.
Er ist wahrscheinlich dann auch eher bei Silber. Das ist der große Vorteil von Silber. Ja, wobei man bei Silber eben natürlich sich sehr schwer tut, größere Summen unterzubringen, weil eben die Münze weniger als $100 kostet, wie eine Unzenmünze. Und da hat man schon ordentlich Gewicht und damit auch Volumen, wenn man mal signifikante Geldbeträge unterbringen will. Nur also, wenn man das wirklich aus dieser quasi schon Prepper-Motivation heraus macht, muss man sich auch klar machen, ob man ansonsten im Leben entsprechend vorbereitet ist.
Ja, natürlich.
Ob man beispielsweise Wasservorräte hat, Batterien hat, das Radio hat bis zum eigenen Bunker und vielleicht auch die Möglichkeit, sich zur Not zu verteidigen.
Also da wird es dann schwierig. Wenn es einfach nur darum geht, im Rahmen des Portfolios an Gold zu partizipieren, sind ETCs eine sehr gute, sehr probate, sehr günstige Möglichkeit. Aber da muss auch klar sein, ich hätte eben dieses 60-20-20 erwähnt und da werden vielleicht einige von euren Hörern und Zuschauern jetzt gedacht haben, 20% in Gold. Naja, also ich meine, wenn du die Portfolio-Eigenschaften haben willst, macht es natürlich keinen Sinn zu sagen, hey, ich habe jetzt 2% in Gold. Also da kannst du es aus der Portfolio-Sicht auch lassen, dann ist es allenfalls ein psychologisches Ding, dass man vielleicht irgendwann hofft, naja, alles fällt und jetzt ist er bei Gold doch gestiegen. Das ist dann ganz schön, wenn man die App aufmacht und irgendwas oben grün ist. Aber erstens muss es nicht passieren und zweitens kann es halt wirklich im Portfolio-Kontext dann nicht viel ausrichten. Das heißt also, wenn man sich für Beimischungen entscheidet, müssen diese Beimischungen auch substanziell sein, damit man einen Portfolio-Effekt hat. Ansonsten ist es halt anekdotisch, dann ist es so ein bisschen so wie Sammeln, kann auch schön sein, aber dann soll man nicht erwarten, dass das Gold dann irgendwie in einer Krisensituation, gerade in einer längeren Krise, dann irgendwas rausbeißt.
Ihr seht schon, die zwei leben Börse. Wenn ihr die zwei mal in echt sehen wollt, auf dem nächsten Börsentag in München seid ihr beide auch wieder dabei.
Ja.
Kommt gerne vorbei.
Und auf der Invest in Stuttgart.
Kommt vorbei,
finanzielle
Bildung hier. Ich danke euch. Ich danke euch beiden, Christian, Thomas.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke euch.
Danke.